findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Willkommen in der Lunchbox, Cedric. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir hier spazieren gehst und wir ganz neue Blickwinkel auch mit beleuchten. Und liebe Hörer und Hörerinnen, ich spreche heute mit Cedric Lüttgert. Und Cedric, du bist ja ein großer Name, wenn man an die Richtsberg-Schule denkt. Zumindest kann man dich damit direkt auch in Verbindung bringen. Du bist Lehrer, du bist Studienrat. Du bist Koordinator vom InnoLab. Mit welchen persönlichen Hashtags würdest du dich denn eigentlich am besten beschreiben und können die Hörerinnen dich am ehesten kennenlernen?
Hallo Nina, voll schön, dass ich hier dabei sein kann. Ich freue mich total. Und genau, meine Hashtags, sehr überraschende Frage, muss ich sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Hashtag Schulentwicklung, Hashtag kulturelle Bildung, Hashtag digitale Bildung und Hashtag Gesamtschule.
Ganz schön viele. Das freut mich, dass ich da doch ein bisschen was rauskitzeln kann. Ich finde immer, das gibt nochmal so ein bisschen den Fokus auf das, worüber wir vielleicht eben auch sprechen wollen. Und da hast du ja mit dem ersten, mit Schulentwicklung, auch schon ein ganz, ganz großes Thema aufgemacht. Und vielleicht magst du uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie wird man denn überhaupt so eine Schule, auch gerade im Kontext Gesamtschule, dass man sagt, man macht sich da auf einen Weg, dass Schule ganz anders sein kann, als man Schule kennt oder auch als ich Schule noch kennengelernt habe in meiner Zeit.
Ja, wir haben uns als sogenannte Schule im Stadtteil vor vielen Jahren schon auf den Weg gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen gucken, wie können wir Schule anders denken? Wie können wir vor allem Schule so gestalten, dass sie den Kids, die sich bei uns anmelden, richtig was bringt? Und haben vor über 15 Jahren mit so kleinen Schritten angefangen, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal Stunden aus der Stundentafel zusammen, packen die in einen Tag, nennen das Projekttag und jeden Mittwoch haben die Kids bei uns einen ganzen Tag, wo sie zu unterschiedlichen Projekten arbeiten können. Wir haben uns weiter angeguckt, was braucht Kindheit, was braucht Jugend im Laufe der Jahre, weil es verändert sich total rasant und haben versucht, unsere Schule so anzupassen, dass wir das Bestmögliche für die Kids rausholen können. Und wir haben in diesem Zuge viel ausprobiert und viel davon hat funktioniert und ist richtig gut angekommen. Und wir gehen so nach ein bisschen nach dem Prinzip des Backward Planning. Das heißt, wo müssen die Kinder am Ende stehen, wenn sie die Schule verlassen? Nicht nur unsere Schule, sondern vielleicht auch eine weiterführende Schule. Wie wollen die Kids im Leben stehen? Was brauchen sie, um im Leben stehen zu können? Und dazu gehört für uns einfach nicht nur auswendig lernen für Prüfungen, sondern ganz, ganz viele Kompetenzen. Heute nennt man die ja Soft Skills, die man einfach braucht, um in der Lebenswelt bestehen zu können, in der Lebens- und Berufswelt.
Ich finde, da hast du jetzt schon ganz, ganz viele Themen angesprochen, auch in Richtung Kompetenzbildung, wie wichtig das ist, dass sowas auch in Schule viel stärker in den Fokus rückt. Jetzt hast du dann aber auch die klassische Schule ja auch kennengelernt. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du gesagt hast, wir müssen weg von diesem rein klassischen Modell hin zu dem Modell, was du jetzt ganz kurz schon beschrieben hast? Also auch das ist ja gar nicht so einfach.
Das ist gar nicht so einfach und da muss man ja sagen, also ich kann es an meinem Beispiel machen. Ich bin auf ein klassisches Gymnasium gekommen. Ich habe ein Gymnasiallehramtsstudium absolviert, ein Gymnasialreferendariat und dieses Referendariat war genauso wie meine Schulzeit war. Das heißt, das ist eigentlich eine Reproduktion dessen. Und wenn ich mit meinen Eltern spreche, bei denen sah Schule genauso aus. Bei meinen Großeltern kam dann noch der Rohrstock dazu, aber im Prinzip war das Schulbild doch sehr, sehr ähnlich. Und ich selber habe mich irgendwann angefangen, in diesem klassischen Schulbild so ein bisschen unwohl zu fühlen. Ich gemerkt habe, okay, ich versuche irgendwie Unterricht zu machen, der ansprechend ist für die Kinder und Jugendlichen und irgendwie pennt mir ein Drittel weg. Und irgendwie brauchen die das überhaupt nicht. Das interessiert die überhaupt nicht, was ich da mache und was ich da aus irgendwelchen Lehrbüchern raushole. Und das muss doch irgendwie anders gehen. Und da hatte ich das wirklich große Glück, an der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg zu landen. Eine Schule, die einfach andere Wege geht und andere Methoden zum Lernen ermöglicht. Und den Satz möchte ich noch dazu sagen. Es ist tatsächlich dieses Problem, das ich beschrieben habe, vor dem stehen immer mehr Schulen, dass sie sagen, okay, wir kriegen unsere Kids nicht mehr. Die sitzen da, die sitzen ihre Zeit ab, die sind gedanklich ganz woanders und eigentlich ist Schule nur so ein negativer Zeitvertreib.
Ich habe noch mal eine Frage rückblickend. Du hast gerade gesagt, du hast dein Referendariat auch am Gymnasium gemacht, bist jetzt aber auch an die Gesamtschule. Wie war das? Wie war das für dich? Tatsächlich auch dieser Wechsel oder ein bewusster Entscheid vielleicht auch vom Gymnasium, nicht aufs Gymnasium weitergehen zu wollen und da zu unterrichten, sondern tatsächlich auf eine Gesamtschule zu gehen. War das für dich eine bewusste Entscheidung auch?
Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Dazu muss ich sagen, dass ich während meines Studiums schon angefangen habe, an der Richtsberg-Gesamtschule zu arbeiten. Und dann, weil es eben kein Gymnasium ist, nochmal fürs Referendariat weg musste für die 18 Monate. Und ab Monat 13 der Schulleiter der Richtsberg-Gesamtschule mich regelmäßig angerufen hat, gesagt, wann ist es denn vorbei, wann kannst du denn wiederkommen? Und für mich war ganz vom ersten Tag des Referendariats klar, es wird eine zeitlich begrenzte Geschichte auf exakt 8 Monate und sobald diese Zeit vorbei ist, möchte ich wieder zurück an diese Schule.
Das macht die Schule so besonders tatsächlich.
Oh, ich muss tatsächlich mal überlegen, wo ich anfange, wo ich aufhöre und dass es kein stundenlanges Lied wird. Die Richtsberg-Gesamtschule ist eine bunte, diverse Schule, bestehend aus vielen unterschiedlichen Charakteren, sowohl in der Schülerschaft als auch in der Mitarbeiterschaft. Mhm. Wie gesagt, Schule im Stadtteil, früher hat man Brennpunktschule gesagt, mit über 40 Nationen, das heißt eine Schülerschaft, die einfach unfassbar viel mitbringt an Potenzialen, an kulturellen Hintergründen und das ist alles unglaublich bereichernd für unser Schulleben. Wir haben auf der anderen Seite die Mitarbeiterschaft nicht nur bestehend aus Lehrkräften, aus dem Förderschulbereich, aus dem Haupt- und Realschulbereich und Gymnasialbereich, sondern wir haben Sozialpädagogen, wir haben Teilhabeassistenten, wir haben ganz neu jetzt eine Schulgesundheitsfachkraft, also eine Krankenschwester. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, wir haben Handwerker mit im Team und das ist einfach ein ganz, ganz großes multiprofessionelles Team, was in dem Zusammenspiel dieser Personen einen ganz, ganz besonderen Spirit erzeugt. Und das höre ich auch ganz, ganz oft von Menschen, die uns besuchen, die sagen, okay, wenn man in diese Schule reinkommt, dann spürt man, dass hier was anders ist. Dass hier nicht nur gerne gelernt, sondern auch gerne gelebt wird, dass Schülerinnen und Schüler, dass Mitarbeitende einfach gerne vor Ort sind und diesen Raum für sich wahrnehmen und für sich einfach unfassbar positiv belegen.
Jetzt hast du nochmal was gesagt, nämlich 40 Nationen, die da auch zusammenkommen. Und du hast noch den Punkt auch Brennpunktschule gesagt. Wir sind auch häufig mit Digital School Story auch in Berlin gewesen, in Brennpunktschulen und haben auch engen Kontakt zu Lehrkräften, die da unterrichtet haben. Jetzt haben die das nicht unbedingt immer als sehr positiv wahrgenommen und viele große Hürden, die es da sozusagen auch gibt, wenn ich das jetzt höre, habt ihr gute Wege gefunden, auch das sozusagen in eine Art wirklich gemeinsames Leben zu packen und gemeinsam das vielleicht eben auch wertzuschätzen? Wie ist euch das gelungen, tatsächlich auch als Brennpunktschule da ganz andere Maßstäbe zu setzen, auch für die Jugendlichen?
Meiner Meinung nach hat das tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Mindset zu tun. Und also diese Schule ist vor über 50 Jahren in einem Migrationsstadtteil entstanden. Das heißt, es war nie anders, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Nationen in dieser Schule gemeinsam gelernt haben. Und wie ich es schon gesagt habe, wir sehen da ganz, ganz viele Chancen drin. Denn man kann unglaublich viel voneinander lernen, man kann ganz, ganz viel in den Austausch gehen. Gerade im Bereich Hauptschule, Realschule gibt es Projektprüfungen, Präsentationsprüfungen. Ich hatte vor vielen Jahren eine Klasse voll mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen, die haben in ihrer Projektdurchführung Speisen aus ihren Herkunftsländern gekocht. Und dann hatte ich das halbe Kollegium irgendwie in der Projektprüfung bei mir in der Küche sitzen, weil die alle diese Sachen probieren wollten, weil das unglaublich spannend, unglaublich lecker war. Na, wir haben einen Austausch zwischen verschiedenen Volksgruppen, die, ich sag mal, in freier Wildbahn noch nicht mal miteinander reden, aber in der Schule irgendwie zusammenkommen und den Dialog suchen. Da finden wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man mit diesem offenen Mindset reingeht und sagt, okay, du bist anders und ich höre mir einfach mal an, was du mitbringst, denn jedes Verhalten hat ja einen Grund, ne? Das kann ein persönlicher Grund sein, das kann ein familiärer Grund sein, das kann ein kultureller Hintergrund sein. Und wenn man nicht nach diesem Grund fragt, ne, wenn man gar nicht erst mit den Menschen ins Gespräch geht, dann ist natürlich ein Konfliktpotenzial vorhanden. Aber fragen und mal mit Kindern reden, das kann sehr, sehr hilfreich sein.
Jetzt, ich durfte ja auch mal quasi bei euch vor Ort sein und einmal reingucken, wie macht ihr das da eigentlich und was ist da wirklich auch für ein Spirit, und der ist tatsächlich auch da. Und wenn man anguckt, dann waren da ganz viele andere Lehrkräfte, die sich das angucken, um auch zu schauen, wie integrieren sie sowas bei sich in Schule. Jetzt seid ihr genau dafür, so ein Beispiel, die eben auch die Türen öffnen und sagen, ihr könnt gucken, ihr könnt euch Rat holen, wir unterstützen da auch gerne. Warum passiert trotzdem noch so wenig in anderen Schulen, dass das an euer Modell sich so ein Stück weit mehr angleicht? Was siehst du da für Hürden tatsächlich?
Finde, dass die Hürden mannigfaltig sind. Ich bin auch als Schulentwicklungsberater in Hessen und auch darüber hinaus viel unterwegs und sehe sehe viele Schulen und da kommt es zum einen in der Schule drauf an, was wollen die Lehrkräfte? Wollen die Lehrkräfte das System, das sie kennen, weiterfahren? Denn dieses System ist ja unglaublich bequem. Wie ich vorhin gesagt habe, man wächst in einem System auf, man lernt in der Ausbildung dieses System zu bespielen und fällt aus dem Referendariat in eine Lehrerstelle rein und die erste Reaktion ist, ich greife auf das zurück, was ich kenne. Weil das ist okay, da fühle ich mich sicher und das ist wunderbar. Und das kann man ja auch niemandem vorhalten. Dann ist natürlich die Frage auch, was wollen Schüler oder wie stellen Schüler sich Schule vor? Und auch wir haben Schüler, die sind eine klassische Grundschule durchlaufen und kommen erstmal zu uns und sagen, hä, das ist ja irgendwie alles total anders. Können wir nicht wieder in Klassen arbeiten und da muss doch bitte ein Klassenlehrer stehen. Das ist doch irgendwie voll schwierig. Die gewöhnen sich aber sehr, sehr schnell dran und wissen das System dann zu schätzen. Und die dritte Gruppe in Schule, eine sehr, sehr machtvolle Gruppe, sind Eltern. Und auch Eltern kommen aus einem System, das einfach sehr, sehr klassisch ausgerichtet ist. Die wissen, Schule, das ist nicht zum Spaß da, sondern das ist, damit du einen guten Abschluss bekommst. Ja, und Noten sind ganz, ganz wichtig. Und viele Schulen gehen jetzt immer weg davon und sagen, okay, in der fünften, sechsten, siebten Klasse geben wir keine Noten. Und das ist für Eltern ganz, ganz schwierig, weil die brauchen irgendwas, die brauchen eine Rückmeldung, die brauchen für sich irgendwie eine Sicherheit, um die Leistung ihrer Kinder erfassen zu können, ob sie jetzt so ist oder nicht. Aber es gibt einfach ein beruhigendes Gefühl und lässt besser schlafen. Na, also diese drei Personengruppen in Schule müssen alle in einem gewissen Maße bereit sein, dazu Schule zu verändern. Und auf der anderen Seite kommen eben die Personen und Institutionen außerhalb von Schule dazu. Wenn ich Schule ändern möchte, beispielsweise wir haben bei uns Wände rausgenommen, um große Räume zu schaffen, große Lernräume. Dann habe ich eine Schule in Gütersloh besucht. Das ist ein altes wilhelminisches Gebäude, so ein klassischer, leicht rötlicher Backsteinbau. Das steht unter Denkmalschutz. Die können keine Wände rausreißen. Es geht einfach nicht. Na, die stehen vor ganz, ganz anderen Voraussetzungen. Die Frage ist auch, was macht der Schulträger? Was macht der Stadt? Die Stadt? Was macht der Kreis? Sind die bereit, solche Schritte zu gehen? Stimmt das Schulamt vor Ort dem zu, dass eine Schule auf einmal andere Wege geht? Wo kommen die Ressourcen her, um solche Wege zu gehen? Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen, die man in Schulentwicklung berücksichtigen muss.
Das sind echt ganz schön viele. Trotzdem gelingt es ein paar, sich wirklich auch gut auf den Weg zu machen und manchen eben weniger. Wie unterstützt du sozusagen auch Lehrkräfte, die sich da auf den Weg machen wollen, gerade mit dem Blick auf die eigenen Lehrkräfte an der Schule, denen ist vielleicht so ein Wandel am Anfang auch nicht leicht gefallen?
Ich unterstütze tatsächlich so, dass ich auf unser ganz konkretes Beispiel gucke, ne? Und da ganz genau weiß, auch wir hatten im Kollegium Bedenkenträger, wir hatten Menschen, die gesagt haben, okay, ist das der richtige Schritt, den wir machen? Und genau diese Bedenkenträger sind auch unglaublich wichtig. Denn wenn man ganz innovativ vorangaloppiert, dann verliert man auch andere Leute, sondern man muss auch zuhören, man muss auch Bedenken mitnehmen und vielleicht auch mal ein paar Ideen wieder anpassen und mal irgendwie das Rad um die Hälfte wieder zurückdrehen, wenn man merkt, okay, meine Schulgemeinde ist noch nicht so weit. Und Ganz, ganz wichtig, finde ich persönlich, ist Kommunikation und Mitnahme. Na, also Leitung könnte sagen, okay, wir haben jetzt eine Idee, wir wollen das umsetzen. Das ist alles total gut und schön, wenn Leitung das möchte, aber am Ende des Tages müssen es die Lehrkräfte machen. Die Lehrkräfte stehen mit den Schülerinnen und Schülern in Räumen, seien es Klassenräume oder große Lernräume. Aber die sind da und die müssen diese Idee verstanden haben, verinnerlicht haben und im allerbesten Fall mitentwickelt haben. Wir an der Schule betreiben Entwicklung mit dem höchstmöglichen Maß an Partizipation. Das heißt, Ideen sowohl aus dem Kollegium als auch von der Leitung werden erstmal ins komplette Kollegium gestreut. Und dann wird geguckt, okay, wollen wir das? Können wir das? Ist das sinnvoll? Ist das für die Kinder sinnvoll? Das ist immer die ganz, ganz große Frage. Und können wir es leisten? Denn die schönsten Ideen bringen nichts, wenn es am Ende keiner umsetzen kann.
Ich finde, du hast da nochmal zwei Dinge gesagt, die ganz wichtig sind, nämlich einerseits das Thema Kommunikation und gleichzeitig aber auch die Jugendlichen. Und du hast auf der anderen Seite Lehrkräfte, die auch geprägt wurden durch eine Zeit, in der sie ganz anders unterrichtet haben. Und wenn man das jetzt so ein bisschen übereinander legen möchte, wie kriegt man das hin oder wie ist es euch auch gelungen, tatsächlich wirklich mehr die Jugendlichen in den Blick zu rücken? Also was brauchen die, die zu befragen, auch eine Austauschkultur hinzukriegen zwischen Lehrkräften und den Schülern und Schülerinnen und gleichzeitig einfach auch da Lehrkräfte mit einem anderen Blick vielleicht auszustatten oder zu befähigen, einen anderen Blick auf Jugendliche zu kriegen. Denn wenn ich mit vielen, vielen Lehrkräften spreche, dann steht da zwar schon sehr viel auch der einzelne Schüler wirklich im Fokus inzwischen. Also ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Lehrkräfte, gerade durch unsere Methodik auch, dass man eben mit welchen spricht, die sehr fortgeschritten sind, also die sehr an dem interessiert sind, wie sich Jugendliche auch weiterentwickeln. Und gleichzeitig hat man immer noch dieses Thema, wie kriegt man den Inhalt gut vermittelt, damit auch tatsächlich die Jugendlichen alles an Wissen, was mitgenommen werden soll in der Schule, auch vorhanden ist. So, wie kriegt ihr diesen Spagat eigentlich hin durch mehr Freiheit, was für mich auch bedeutet, ihr gebt auch sehr viel mehr Vertrauen in die Schüler und Schülerinnen und auch sehr viel mehr Verantwortung in dem Bereich ab. Und gleichzeitig haltet ihr aber auch die Verantwortung, dass bestimmte Inhalte, die vermittelt werden muss, auch bei den Jugendlichen tatsächlich ankommen. Wie kriegt ihr diesen Spagat hin?
Unser großes Stichwort ist da Beziehungsarbeit. Und wir haben also im Prinzip auch seit es die Schule gibt, einen großen Fokus darauf gelegt. Und im Zuge der Veränderung unseres Lernens und der Lernumgebung haben wir gesagt, wir möchten da einen noch größeren Fokus drauf legen. Und so haben wir einen Großteil unserer Lehrkräfte in eine anderthalbjährige Fort- und Weiterbildung zum systemischen Berater im pädagogischen Kontext geschickt, um Haltung zu verändern, Kindern und Jugendlichen gegenüber eine offenere Haltung an den Tag zu legen, um da wirklich mehr noch diese Beziehungsarbeit mehr zu fördern. Und sobald diese Beziehungsarbeit klappt, teilen Schülerinnen und Schüler einem mit, was sie wollen, was sie brauchen. Ne, ist die Kommunikation wird offener, weil die Schülerinnen und Schüler auch wissen, okay, es gibt Raum und Zeit für Gespräche und da kann ich auch mal sagen, was mir nicht passt. Also wir führen beispielsweise mit jedem Schüler einmal in der Woche ein 15-minütiges Coaching-Gespräch, wo es tatsächlich nicht um Inhalte geht, sondern darum, Wie geht's dir? Wie lernst du gerade? Was brauchst du gerade, damit das Lernen besser funktioniert? Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, damit dein Lernen sich verbessert? Und das ist ein komplett bewertungsfreier Raum. Und das wissen die Schüler. Und das können die auch sehr, sehr gut ausdifferenzieren. Und wenn diese Beziehungsarbeit klappt, wenn ich muss meinen Lehrer nicht unbedingt cool finden, aber ich weiß ganz genau, ich kann dem einfach was sagen. Und der hört mich, der hört mir zu. Und dann erfahrungsgemäß funktioniert Lernen auch ganz anders. Dann haben Schülerinnen und Schüler auf einmal doch mehr Bock, sind begeisterungsfähiger, sind ja mehr an der Sache dran.
Also das heißt quasi, das Drittel, was du gesagt hast, was hier gar nicht zuhört, fängt an, plötzlich zuzuhören.
Es wird kleiner. Also es gibt, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, es gibt Schülerinnen und Schüler, für die ist Schule nichts. Ne? Die brauchen was anderes, die brauchen vielleicht mal mehr körperliche Betätigung, die brauchen mal einen Zugang zum Handwerk und so weiter und so fort. Die kann ich mich mit Geschichte beispielsweise nicht hinterm Ofen vorlocken. Aber das ist dann okay. Und die Schüler dürfen das auch kommunizieren. Die dürfen auch sagen, hier tut mir leid, Geschichte ist nichts für mich. Ich weiß, ich muss es jetzt machen. Ich guck das, wir gucken gemeinsam, dass es irgendwie so angenehm wie möglich wird, für dich. Vielleicht probieren wir mal eine andere Methode, einen anderen Zugang aus, ne? Aber das Unterrichtsfach und du, ihr werdet keine besten Freunde. Das ist völlig okay. Das ist bei uns allen so. Also wir müssen uns jetzt nichts vormachen, dass wir alle Unterrichtsfächer gleich geliebt haben. Und dafür kann der Schüler aber sagen, okay, mir liegt Mathe total. Ich habe da irgendwie total Bock drauf, so Sachen auszutüfteln, auszurechnen und so weiter. Kann ich sagen, okay, pass auf, Geschichte, machst du das Nötigste, weil es ist ja auch wichtig, ne, dass du irgendwie einen Überblick hast, dass du weißt in unserem Land, wann wir wieder vereinigt worden sind und dass wir ein paar unglückliche Entscheidungen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts getroffen haben oder des letzten Jahrhunderts getroffen haben. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber du musst jetzt nicht wissen, wie der Dackel von irgendeinem Bundeskanzler hieß. Das ist völlig okay. Ne? Und dafür kriegst du hier ein paar schöne Aufgaben zur Integralrechnung. Also, dass man guckt, dass man eine Waage findet zwischen dem, was braucht der Schüler unbedingt und was, wo kann man sagen, okay, wenn du das hier, wenn du jetzt die Jahreszahlen der Napoleonischen Kriege nicht kennst, das ist völlig okay. Dafür kannst du eine Brücke planen, bauen und weißt genau, welche Spannung auf den Bögen dieser Brücke liegen darf. Kannst du mehr als wahrscheinlich 90% der anderen Schüler.
Wie kriegst du da aber trotzdem das auch hin jetzt hast du gesagt, bei Lehrkräften, dass sie eine Ausbildung nochmal zum systemischen Coach gemacht haben? Verliert man damit auch die Angst, dass Inhalte nicht gelernt wurden? Also kriegt man das sozusagen mit und legt man die Angst auch so ein Stückchen ab dann, dass bestimmte Schüler und Schülerinnen vielleicht doch eben nicht alle Inhalte wissen, was ja durchaus auch in anderen Schulen der Fall ist, nur man für sich vielleicht eher einen Haken setzen kann an seine Listen, die man hat.
Ich glaube, es macht entspannter. Aber grundsätzlich ist auch bei dieser Geschichte mit Inhalten auch das eine Frage des Mindsets und der Einstellung. Beziehungsweise vor über 15 Jahren sind den Lehrkräften in Deutschland die Inhalte weggenommen worden und auf einmal ging es um Kompetenzen und Bildungsstandards. Und daraus haben sich dann im Laufe der Jahre die Curricula entwickelt, die wir kennen, bei denen Kompetenzen im Vordergrund stehen mit inhaltlichen Empfehlungen. Es gibt ja nicht mehr diesen Lehrplan, den man so Stück für Stück abarbeiten muss, sondern vor allem sind Kompetenzen wichtig. Und ich bleibe mal beim Beispiel Geschichte, weil es mein Fach ist. Es gibt bestimmte Kompetenzen aus dem Bereich Geschichte, die ich benötige, um ein historisches Bewusstsein zu entwickeln und um tatsächlich die Welt einordnen zu können und auch mit historischen Gegenständen umgehen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass ich wissen muss, was in jedem Jahr passiert ist und wann wer Präsident, König, Königin, Kanzler, Kaiserin und so weiter war. Ne? Da brauche ich nur die Kompetenz zu wissen, wo das steht. Wir tragen das Wissen der Welt inzwischen in der Hosentasche rum und abgesehen von Social Media findet man tatsächlich auch mal spannende Informationen sonst im Netz. Und das ist allgegenwärtig. Wichtig ist zu wissen, wie kann ich mit diesen Informationen arbeiten, was kann ich daraus filtern, was ist da für mich relevant. Und das ist aber nach wie vor eine Angst, die in Lehrkräften innewohnt, dass sie sagen, ich muss doch alle Inhalte, ich muss doch den ganzen Stoff immer durchkriegen. Kriegt nie jemand. Ne? Also wenn man Lehrkräfte fragt und sagt, ja, für die ist immer so, dass das Nonplusultra, ich habe das Buch am Ende des Jahres durch. Und was ist denn das Buch? Ne? In diesem Buch stehen Geschichten zu verschiedenen Themen. Es werden verschiedene Kompetenzen damit geschult, manche auch immer und immer wieder. Und niemand oder fast niemand sagt, oh, am Ende des Schuljahres habe ich das Buch durch. Ne? Das passiert einfach nicht. Und auch da braucht es mal eine andere Denkweise, um zu gucken, okay. Wie ich vorhin gesagt habe, Backward Planning. Welche Kompetenzen braucht der Schüler, die Schülerin am Ende, um gut im Leben zu stehen?
Wie viel Raum nimmt auch der Lebensweltbezug ein heute in Schule bei euch, wenn man sich das anguckt?
Einen möglichst großen. Also wir versuchen, unsere Aufgabenformate so anzupassen, dass die Kids damit mehr anfangen können. Ich erzähle gerne immer diese Horror-Story einer Aufgabe aus dem Englischbuch, Klasse 6 ist es, glaube ich. Da geht es so um das Vokabular. Wir sind im Restaurant, wie heißt das Besteck, wie heißen die Nahrungsmittel und so weiter und so fort und wie bestellt man ordentlich. Und dann sitzt da ein Sechstklässler vor der Aufgabe, du fährst mit deinen Eltern nach London ihr sitzt in einem Restaurant und deine Eltern können so schlecht Englisch, dass du bestellen musst. Und da fängt der Schüler, unser Schüler zumindest, unsere Schülerin, fangen dann an, Fragen zu stellen. Meine Eltern können kein Englisch. Wie sind sie mit mir nach London gekommen? Wie sind sie in dieses Restaurant gekommen? Woher wissen sie, dass sie in so ein Restaurant überhaupt möchten? Ne? Vielleicht gibt es da nur Fisch und Chips und sie mögen das überhaupt nicht. Wir haben Kinder, die stellen sich die Frage, wie schaffen es meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern, überhaupt nach London zu fahren, wo wir noch nicht mal in Urlaub an die Ostsee fahren können. Irgendwie schwierig, ne? Und solche Fragen häufen sich dann. Und dann ist die Frage, was hat so eine Aufgabe im Jahr 2024 überhaupt noch in Schule zu verloren? Das ist eigentlich völlig absurd, ne? Und stattdessen kann man sich die Frage stellen, okay, du chattest mit einem Schüler, einer Schülerin aus England, die erzählt, was es da so in den im Umfeld zu essen gibt. Und dann vergleich dir mal, wo gehst du gerne essen bei dir zu Hause, wo geht's Schüler, Schülerinnen in England gerne essen. Na, das sind ganz, ganz kleine Anpassungen. Und dann kann man sagen, okay, ihr schreibt euch mal Textnachrichten, ihr schreibt euch über Social Media, ihr nehmt euch kurze Videoclips auf. Sprachproduktion. Im Englischunterricht wird viel zu wenig gesprochen. Könnte man einfach mal durch kurze Videoclips oder Podcasts oder könnte man dem ganz, ganz schnell Herr werden. Wir leben in einer vernetzten Welt, in einer globalisierten Welt und leider ist das im System Schule noch überhaupt nicht angekommen.
Also ich finde das total spannend, auch gerade dieses Beispiel, das du genannt hast, weil das doch so einfach ist, tatsächlich Dinge anzupassen.
Ja, unbedingt. Und da ist wieder, da kommt es wieder dazu, man spricht mit Schülerinnen und Schülern und lässt sich mal von deren Lebenswelt erzählen. Was bewegt die? Was geht gerade bei denen ab? Und aufgrund dessen kann man gucken, was brauchen die jetzt? Ich habe in der 10. Klasse, die waren, da kamen Podcasts gerade auf. Da war die Klasse total im Podcast-Fieber. Oh, wir hören das und wir hören das. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt mal wieder Geschichtsunterricht. Wir machen Geschichtsunterricht mal anders. Und ihr kriegt irgendwelche Situationen und baut da mal einen Podcast draus. Und dann mussten die auf einmal recherchieren, was sind die Hintergründe, was kann man in so einem Podcast sagen, was für Infos brauche ich, um das gut darzulegen. Oh, ich kann jetzt auch mal mit Geräuschen arbeiten, nehme ich die irgendwo auf, mache ich die selber. Ne, das war schon irgendwas zwischen Podcast und Hörspiel. Und auf einmal haben die gearbeitet, auf einmal hatten die da Bock drauf, ne, weil es genau das Ding war, was gerade bei denen up to date ist.
Und es ist halt auch so ein bisschen reinfuchsen, ne, in ein Thema selber und auch die Eigenverantwortung dafür wieder zu haben. Und ich finde ganz entscheidend eben auch das Thema hinterher Wirksamkeit zu haben, ne? Also was habe ich denn da eigentlich auch geschafft? Und das ist natürlich ganz, ganz weit weg von dem, wenn man was vorgekaut bekommt oder was erzählt bekommt und dann soll ich sozusagen daraus einfach mal wieder die Aufgaben im Buch rechnen.
Unbedingt. Also Stichwort hier ist forschendes Lernen, entdeckendes Lernen. Ich kann, ich meine, es hat einen Grund, warum Videofilme immer so kleine Teaser haben, ne, oder Kinofilme. Ne? So, ich krieg so einen kleinen Einblick mit den besten Szenen und dann will ich mehr wissen. Dann gehe ich dahin und ziehe mir 2,5 Stunden irgendwas rein und gehe hinterher raus und sage, okay, die besten 5 Minuten waren schon im Teaser. Aber ich bin trotzdem reingegangen. Und das so kann Schule funktionieren. Einfach Neugier wecken, vielleicht auch mal provozieren, vielleicht auch mal irgendwie so kleine Momente schaffen, wo Schüler sagen, boah, jetzt will ich aber mehr wissen.
Aber du zauberst mir echt gerade ein Lächeln ins Gesicht, weil du hast quasi gerade noch mal ein ganz cooles Gedankenspiel für uns gemacht, weil das ist ja das, was Digital School Joy macht, dieses in 90 Sekunden einen Blick auf einen Inhalt geben, den Schüler und Schülerinnen sich rausgeguckt haben für ihr Thema und dann eben das in sowas ganz neugierig machendes reinzupacken, das eben in einem TikTok-Format ist. Und ich habe tatsächlich den Bezug zum Kinofilm so mit dem Trailer noch gar nicht so gehabt, aber jetzt durch dich gekriegt. Also vielen Dank für den Hinweis, weil das unsere Arbeit total super gut beschreibt, was wir da tun. Danke.
Sehr gerne.
Du hast ganz am Anfang auch was gesagt, nochmal mit dem Thema Ausprobieren. Jetzt das Ausprobieren ja tatsächlich natürlich sehr positiv, dass man was Neues entdecken kann und damit auch Wirksamkeit erfährt, Eigenverantwortung wieder hat, aber ausprobieren kann gleichzeitig auch mit dem Thema Scheitern natürlich auch verbunden sein und damit hat eben was nicht funktioniert. Wie steht es um die Fehlerkultur in Schule?
Grundsätzlich ganz, ganz gruselig. Ich finde, dass Schule oftmals zu defizitorientiert ist und eben man bekommt durch Fehler suggeriert, ah, du kannst das nicht, ah, du bist, also im schlimmsten Falle, du bist schlecht, ne? Und das, also das ist ja eigentlich eine ganz, ganz unmögliche Aussage zu einem Kind zu sagen, oh, du hast einen Fehler gemacht, du bist schlecht. Nein, das Kind ist überhaupt nicht schlecht, sondern das Kind hat was probiert, Es hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich an diesem entscheidenden Punkt mit dem Kind weiter um? Wir müssen uns mal Babys angucken. Die versuchen sich am Tisch hochzuziehen, versuchen zu laufen, fallen auf den Hintern. So, jetzt kann ich hingehen und kann das Baby ausschimpfen und sagen, das machst du bitte nie wieder. Ob das Baby nicht versteht oder nicht, ist bei Schülern ja auch immer die Frage. Aber ne, das mache ich natürlich nicht, sondern ich feiere das hart, dass das Kind das probiert hat und ermutige das Kind dazu, es einfach nochmal zu probieren. Und irgendwann findet das Kind eine Strategie, sich am Tisch hochzuziehen und mal stehen zu bleiben. Und dann versucht es einen Schritt zu machen und fällt wieder hin. So. Ich bin wieder an dem Punkt, ich könnte das Kind jetzt ausschimpfen und es zu einem Leben auf dem Boden verdammen, oder ich ermutige das Kind weiter. Und die Frage stellt sich mir dann persönlich, warum diese Art und Weise der Fehlerkultur oder des Umgangs mit Scheitern es nicht in die Schule schafft. Und seltsamerweise, sobald man aus der Schule wieder draußen ist, nicht in allen, aber in vielen Bereichen, gerade wenn man so guckt in Wissenschaft und Forschung, da werden immer ganz viele Dinge ausprobiert und es wird auch immer wieder gescheitert, ne? Wie war das? Bill Gates hat irgendwie, ich glaube, es war Bill Gates, der irgendwie seine Garage bei irgendeiner Microsoft-Version angezündet hat. Ne? Der hat trotzdem weitergemacht. Und da gibt's einfach so viele Beispiele von Menschen, die sich von Rückschlägen nicht haben entmutigen lassen. Sei es das Baby oder sei es der Microsoft-Milliardär. Und die Frage ist, warum wir in dieser Zwischenzeit dann scheitern, bestrafen, statt zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, komm, wir gucken mal zusammen drauf und ich helfe dir, ich begleite dich dabei und entwickle mit dir zusammen Strategien, wie es anders laufen kann. Und das ist was wir auch unbedingt in Schule umsetzen wollen, zu sagen, okay, Scheitern ist Teil des Prozesses und wenn es jetzt mal gerade nicht so gelaufen hat, ist, dann ist das auch völlig okay. Aber wir gucken, was wir daraus lernen.
Vor allen Dingen der Blick mal darauf gerichtet, was es mit Menschen macht, tatsächlich, wenn man genau so vorgeht. Das ist ja kaum vorstellbar, wenn man Menschen dazu ermutigt, das immer weiter zu probieren und vielleicht da eben auch Dinge selber zu ändern. Da würde einfach tatsächlich ganz, ganz viel gewonnen werden.
Ja, definitiv, definitiv.
Cedric, ich würde gerne einen Sprung in deine Vergangenheit nochmal machen, nämlich in deine eigene Schulzeit. Und wenn du an deine Schulzeit denkst, was kommt dir als erstes in Sinn?
Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich tatsächlich zuerst an meine Englisch-Theater-AG, mit der, also ich war ab Ende der Mittelstufe bis fast zum Abitur in einer Englisch-Theater-AG und wir haben uns Nachmittage und teilweise Wochenenden mit unseren hochengagierten Lehrkräften um die Ohren geschlagen, haben ganz, ganz viel Zeit in der Schule verbracht, weil diese Lehrkräfte genau das damals schon das gemacht haben, was ich für ganz, ganz wichtig finde. Die haben mit uns gesprochen, die haben uns ganz, ganz viel Freiraum gelassen und die haben uns irgendwie Spaß an der Sache vermitteln können. Und wir sind da als Gruppe von, ich glaube, wir waren 15 Leute, standen wir sonntags von 9 bis 18 Uhr freiwillig in der Schule und haben gesagt, hey, wir machen das, weil es einfach so cool ist.
Ist das was, was dich geprägt hat, auch im Kontext kulturelle Bildung? Das war
Unbedingt.
ja auch ein Hashtag von dir.
Genau.
Warum braucht sehr viel mehr kulturelle Bildung heute?
Weil kulturelle Bildung für mich ein ganz, ganz wichtiges Vehikel, eine ganz, ganz wichtige Methode ist, um Schule bunter zu gestalten, differenzierter zu gestalten und einfach mehr Spaß in Lernprozesse reinzubringen. Und ich habe das Glück, an einer Schule zu sein, die genau das unglaublich fördert, die unglaublich dahinter steht, mit kultureller Bildung zu lernen und einfach ganz, ganz viel den Kindern so ganz, ganz viele Chancen gibt und ermöglicht, sich selbst in Kunst und Kultur zu finden.
Ich würde da gerne nochmal drauf rumkauen, tatsächlich. Ich finde, dass genau dieser Aspekt, gerade dieses Kennenlernen in Kunst und Kultur, viel zu wenig stattfindet, weil gerade der Fokus ja nach wie vor und immer wieder verstärkt wird. Man muss ihn so auf MINT legen. Also man sagt ja irgendwie MINT-Förderung immer weiter voran. Das ist ja aber auch nichts Neues. Das passiert ja schon seit längerem und trotzdem verändert sich ja nicht so richtig was. Was sich aber verändert, ist, dass dadurch natürlich kulturelle Bildung und gerade auch der Fokus darauf ein bisschen zurückgeschraubt wird. Wenn du dir das jetzt anguckst, auch diese Entwicklungen, die da so stattfinden, auch dann im Rahmen mit digitale Bildung, Kompetenzbildung, was wir heute brauchen, und du ja auch das Thema Makerspaces ja auch mitkennst, ist es tatsächlich das Allheilmittel oder brauchen wir nicht eine ganz Ausgewogenheit zwischen diesen Themenstellungen, um am Ende auch Mädchen und Jungen tatsächlich für alles zu begeistern und dann auch frei wählen zu können, in welche Richtung sie gehen?
Ein grundsätzliches Heilmittel für Schule gibt es ja nicht, ne? Sondern hätte man das gefunden, würden wir alle total glücklich in der Institution Schule unterwegs sein und alles wäre schön, wir wären nur noch auf rosa Wolken unterwegs, aber das sind wir nicht. Ich bin der Meinung, es braucht alles, es braucht verschiedene Faktoren. Ich bin der festen Überzeugung, dass MINT und kulturelle Bildung sich überhaupt nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil, sich gegenseitig ergänzen und gegenseitig befruchten können. Wenn man sich anguckt, wie große Naturwissenschaftler der Vergangenheit irgendwie über künstlerische Phänomene, über Naturphänomene sich ihren Entdeckungen angenähert haben. Es gibt Physiker, die haben nebenbei Porträts gezeichnet und sind durch die Porträtzeichnung auf irgendwelche Erkenntnisse gekommen. In Musik liegt ganz viel Mathematik. Es hat mein Chemielehrer gesagt, das Periodensystem hat eine wunderbare Ästhetik. Also da ist das sollte kein Konkurrenzdenken sein, sondern da braucht es einfach ein Verschmelzen der, ja, es sind ja noch nicht mal Disziplinen der Bereiche. Und genauso spielt da digitale Bildung eine Rolle. Wir haben das Netz, das unsere Welt umspannt. Wir sind miteinander total connected, sei es über Social Media, sei es über Nachrichten, sei es über die einfachen Kommunikationswege, über irgendwelche Messenger oder Mails und so weiter und so fort. Wir haben durch die Digitalität eine Vielzahl von Tools, die wir methodisch in Schule nutzen können. Unsere Schülerinnen und Schüler haben ein Podcast-Studio in der Hosentasche, eine Kamera, ein Videoschnittprogramm, und so weiter und so fort. Es ist so viel vorhanden, schon fast zu viel, aber das in geregelte Bahnen und nutzbar zu machen, das kann so gewinnbringend sein. Wenn ich beispielsweise ein physikalisches Phänomen, ich nehme jetzt mal Optik zum Beispiel, eine Lichtbrechung, dann habe ich einen Regenbogen, sehe, okay, da funktioniert irgendwas in einem Prisma, gleichzeitig habe ich Farben, da kann ich im Bereich der Farblehre jetzt gucken, warum sind es ausgerechnet diese Farben, die sich da bilden, was passiert, wenn diese Farben sich nochmal mischen und so weiter. Da habe ich den Aspekt bildende Kunst, den Aspekt Physik. Das Ganze kann auch nochmal versucht werden, digital umzusetzen, habe ich das mit drin. Es gibt da einfach so viel Überschneidungspunkte, dass im Prinzip Schule, soweit ist Schule noch nicht, aber grundsätzlich wäre es auch sinnvoll, den Fächerkanon so weit aufzubrechen, um zu sagen, okay, wir gucken uns Themen an. Wir sagen, okay, wir nehmen einen Esstisch. Also, wir können die Fläche von diesem Esstisch berechnen. Wir können, was auf diesem Esstisch steht, in verschiedenen Sprachen benennen. Wir können zum Thema Esskultur uns angucken, wie ist Esskultur in Deutschland, wie ist Esskultur in der Mongolei, wie ist Esskultur in Uruguay, wie wird bei den Inuit gegessen und so weiter und so fort. Und da entstehen wieder neue Felder, die man mit unterschiedlichen Fachlichkeiten, mit unterschiedlichen Disziplinen erforschen kann. Und das ist ein Schritt, der unglaublich viel Mut erfordert und leider wird Schule noch eine ganze, ganze Weile brauchen, um dahin zu kommen. Aber das wäre eine schöne Vision, mal zu sagen, okay, wir denken mal nicht mehr in unseren Fächern, sondern wir gucken mal, was haben wir gemeinsam und nicht, was unterscheidet.
Ganz spannend, was du da sagst und eben auch zeigst, dass es möglich ist und dass auch eine innere Vernetzung stattfinden kann, wenn wir sie eben auch wollen. Ich glaube, das ist eben auch was ganz Entscheidendes, wenn wir was tun und das anpacken und dann eben auch machen, dann passiert da eben auch was. Jetzt bist du auf schon wie einem ja, Zukunftscampus da unterwegs. Also du hast ja schon ganz viel an der Richtsbergschule, was auf so einem, was in richtig Schule, wenn man sie neu denkt, da sein sollte. Gibt es trotzdem auch noch was, wo du sagst, das wäre ein Aspekt, den wir irgendwie noch gut mit integrieren oder unbedingt einbauen sollten? Also gibt es da Dinge, gibt es da so ein Stehenbleiben und Ankommen oder ist da auch eine permanente Weiterentwicklung?
Da ist tatsächlich eine permanente Weiterentwicklung. Also zum einen das, was ich gerade benannt habe, Themen statt Fächer, Lernbereiche weiter aufzumachen, das ist was bei uns noch auf der To-Do-Liste steht, wo man gucken muss, wie können wir solche Vernetzungen zwischen den Fachlichkeiten noch stärker in den Blick nehmen. Also sie sind schon vorhanden. Da haben wir das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Auch weiterhin, wie können wir die Lernformate, die wir haben, noch mehr auf unsere Schülerinnen und Schüler zuschneiden? Wie können wir sie noch besser auf die Zukunft vorbereiten? Also es ist auch dadurch, dass sich die Welt verändert. Und immer, immer weiter verändert, kann Schule oder fühlen wir uns so, dass wir als Schule nicht stehen bleiben können, sondern wenn wir diese Veränderungsschritte nicht mitgehen oder zumindest nicht versuchen mitzugehen, dann haben wir verloren. Denn dann stehen wir irgendwann, dann dauert es kein Jahr oder keine 2 Jahre und vor uns sitzen Schüler, die leben in einer anderen Welt als wir. Und das wird nicht einfacher tatsächlich von der gesamtgesellschaftspolitischen Entwicklung, aber auch von der technischen Entwicklung, ne? Also wir kriegen Kinder in der 5. Klasse, bei uns hat jedes Kind ein iPad, die kriegen so ein iPad in die Hand und lachen drüber und sagen, okay, ich kann schon alles damit. Was wollt ihr denn von mir? Nicht alle, aber diese Kinder gibt es. Und da kann man in ein gemeinsames Lernen einsteigen, da kann man auch mal was von den Schülerinnen und Schülern mitbekommen. Aber das zeigt auch einfach ganz deutlich, wie das Entwicklung nie abgeschlossen ist und auch nie abgeschlossen sein darf.
Ja, es ist
Ganz wichtig, was du sagst, dass man eben da auch nicht sagt, so und jetzt ist es gut und jetzt bleiben wir da, sondern eben auch immer dran bleibt und das ein Stückchen besser macht. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Einblicke, die du uns gegeben hast hier, für die Offenheit und auch für das Ermutigen, sich daran zu trauen. Und es, wenn es vielleicht auch noch so schwer klingen mag, es doch gar nicht so schwer ist, das vielleicht einfach mal auszuprobieren, und da auch zu schauen, welcher Weg ist denn vielleicht auch für mich als Lehrkraft dann der richtige. Und ich nehme an, dass man sich bestimmt immer vertrauensvoll an dich wenden darf.
Sicher. Ja,
Dann vielen
natürlich.
Dank und ich freue mich sehr, wenn wir auch wieder sprechen, weil ich bin natürlich auch interessiert, wie gehen bei euch die Entwicklungen voran, und sag herzlichen Dank an der Stelle.
Aber sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.